Staunen erlaubt, wie das Museum zum lebendigen Lernort für Kinder wird. Das ist unsere neue Folge heute zum Thema Museen. Und ich finde das ein ganz spannendes Thema, wenn man so denkt, Kinder, Museen? Mal schauen, wo uns heute die Folge hinbringt. Wir haben auf jeden Fall eine Expertin da, Lisa Erhardt. Wir freuen uns sehr, dass du da bist, Lisa. Lisa ist Erzieherin und hat mal Erziehungswissenschaft in Augsburg studiert und war schon immer gerne im kreativen Bereich tätig. Du hast auch eine Ausbildung gemacht zur Atelier- und Werkstattpädagogin. Da merkt man, ne, nach der Regiopädagogik, da merkt man, dass das auf jeden Fall immer dein Thema war. Du hast auch in Kitas Ateliers eingerichtet, mit Kindern immer kreativ gearbeitet und arbeitest auch. Da war ich sehr überrascht und da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Bis heute in einer Kita tätig, wo es mehrere KunstpädagogInnen gibt. Und da könnt ihr natürlich, wahrscheinlich habt ihr auch viel Raum für Kunst und kreatives Arbeiten. Und du hast dann noch eine Ausbildung zur Museumspädagogin angeschlossen. Und darum soll es ja heute auch gehen und bist sonst auch als Referentin rund um das Thema Kunst, Kreativität, ästhetische Bildung unterwegs.
Weiter wachsen als Kita-Fachkraft. Der Podcast für Fachkräfte und Leitungskräfte in der Kita. Wir nehmen dich mit in die pädagogische Praxis und sprechen mit ExpertInnen deutschlandweit über Themen, die deine Kita-Welt bewegen. Wir, das sind Lea Wedewart und Daniela Kock und wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Dieser Podcast wird präsentiert von der Pedico-Akademie.
Und ich würde gerne dich einfach mal zu Beginn fragen, was ist denn dein Lieblingsmuseum?
Ja, gerne. Hallo erstmal. Also ich bin derzeit in München tätig und da ist natürlich die Museumslandschaft ein Traum, muss ich sagen. Und da ich ja gerne im künstlerischen Bereich unterwegs bin und ja als Kunstpädagogin hier mit den Kindern zwar vor allem in künstlerische Museen gehe, nicht nur, aber vor allem. Und da ist mir besonders durch meine Weiterbildung eben ein Museum im Gedächtnis geblieben und da gehe ich immer wieder gerne hin, ist das die Pinakothek der Moderne in München. Einerseits, weil sie so, ja, für mich so nichts Vertrautes hat, immer was Ungewöhnliches, immer was Spannendes, immer wieder neue Ausstellungen, ungewöhnliche Ausstellungen auch. Aber gleichzeitig auch eine Designausstellung hat, die gleichbleibend ist. Also man hat einerseits das Gleichbleibende plus das Neue. Und ganz spannend ist auch, die haben so einen riesigen Foyer, das sie immer anders bespielen. Also immer ein anderer Künstler aus einem anderen Bereich darf das bespielen. Also man kommt dann immer rein und wird auch immer wieder überrascht. Und das ist so ein Staun- und Wow-Effekt und auch für die Kinder ganz toll. Und es hat Platz. Es ist so viel Raum dort. Und genau, weil du mich vielleicht noch ein Exponat, was mir jetzt noch eingefallen ist, was mir in Erinnerung geblieben ist, waren so riesige Bären, also Bären, ein Tierbär, die waren bunt und waren verschiedene Federn, also aus Federn bestückt. Also der eine war pink, der andere war grün und die waren so tanzend da gestanden. Und das war einerseits so toll, die zu sehen einfach schon und die Bewegung nachzumachen. Und also die sind mir irgendwie jetzt, bleibt in Erinnerung geblieben. Nicht nur, natürlich auch anderes, aber genau, so viel dazu.
Ja. Man denkt ja vielleicht so, ja. Kinder im Museum, die dürfen da nicht laut sein, die dürfen da nicht wild sein, was sollen die da? Könnte vielleicht mancher denken, ich weiß nicht. Was sagst du denn? Also warum sollten wir denn mit Kindern in Museen gehen?
Also das ist so, finde ich jetzt, eine sehr veraltete Vorstellung. Und es gibt sicher auch noch Museen, die, keine Ahnung, vielleicht noch sehr streng sind in dem Sinne. Und es gibt auch Museen mit Kunstwerken, die natürlich nicht berührt werden sollten. Das ist auf jeden Fall noch so. Aber nichtsdestotrotz heißt es nicht, dass man mit Kindern nicht rein kann. Weil wie auch mittlerweile öffnen sich die Museen auch. Die wollen auch nicht nur für Erwachsene da sein, sondern in München speziell, also in anderen Großstädten sicher auch. Aber ich muss halt hier aus München mit, dass sie da sehr, sehr viel auf die Kinder eingehen und auch auf die Bedürfnisse der Kinder. Also die wollen auch eben den, das Museum als Bildungsort sehen und vermitteln das auch immer mehr. Und neben den Schulklassen gibt es jetzt auch schon eben ja, Veranstaltungen und Führungen extra für Kitas. Auch das war so ein bisschen bei uns in der in der Weiterbildung der Fall, dass wir sagen, ja, Krippenkinder wollen doch auch ins Museum gehen. Also, dass die sich jetzt sogar auch, also ich habe eben beim MPZ in München die Weiterbildung gemacht, sogar auch auf Krippenkinder ein bisschen mehr jetzt gucken, was brauchen die, wie kann man da eine Führung gestalten, weil komme ich später vielleicht dann noch dazu, das muss man natürlich ganz anders gestalten als jetzt bei älteren Kindern. Und also ich, in den Museen, wo ich bisher war, war das bisher sehr viel Raum, also es gibt auch kleine Museen, aber meistens ist es so, vor allem in den moderneren Museen oder auch das Brandhorst oder ein Verkehrsmuseum oder ein deutsches Museum, dass da viel Raum ist, viel zu entdecken und dass es nicht, dass die nicht leise sein müssen. Also natürlich ist es jetzt in der Pinakothek der Moderne, da ist noch mal ein bisschen anders, das ist jetzt nicht unbedingt so toll oder angebracht ist, die da rumschreien, aber das kann man ja auch gut begleiten. Und dann gibt es wieder andere Museen, wo sie ein bisschen lauter sein können, wie jetzt in einem Verkehrsmuseum. Und man muss natürlich dann auch so führen und die Methoden anpassen, dass sie da gut, ja, einen guten Lernort im Museum finden. Mhm. Das ist, glaube ich, das Wichtige.
Das finde ich nochmal total wichtig, dass du das sagst, weil ich habe auch, also als ich den Titel gesehen habe und ja auch so die Vorbereitung, ich war auch immer bei den Kunstmuseen, aber klar, also wir haben bei uns in Hamburg zum Beispiel ein Gewürzmuseum oder eben das Zollmuseum, was ja auch für die Kinder total spannend ist. Also ich glaube, da auch nochmal wegzukommen von dem Gedanken, dass es ja immer Kunstbilder, Ausstellungen von Bildern oder eben irgendwelchen anderen Kunstobjekten ist, aber es gibt ja eben auch so viel mehr. Magst du vielleicht noch einmal kurz sagen, was ist denn eigentlich die Idee hinter Museen? Warum gibt es denn eigentlich Museen? Also warum sollte man da hingehen?
Also so die Grundidee, da gibt es diese Begriffe, die Museen wollen vor allem einerseits sammeln natürlich, die Kulturobjekte bewahren. Also die müssen natürlich dann auch, viele müssen ja so aufbereitet werden, dass sie auch haltbar sind. Manche dürfen gar nicht ans Licht. Also da gibt es, ja, das wäre ein extra Bereich, wo wir uns befassen könnten. Dann natürlich auch zum Forschen, wo Objekte immer wieder hervorgenommen werden können von Museen, die vielleicht später noch von Geschichtlichen noch erforscht werden wollen. Und aber auch, finde ich jetzt in der heutigen Zeit, vor allem zum Vermitteln von Kulturgütern. Und das ist so gerade auch eben meine Aufgabe oder von Museen, finde ich jetzt gerade nicht nur, aber ein ganz wichtiger Punkt auf jeden Fall, um das die Kultur uns Menschen näher zu bringen, um die zu öffnen und Zugang zu finden.
Hast du so bestimmte Museen im Kopf, wo du sagst, oder bestimmte Exponate oder bestimmte Arten von Museen, wo du sagst, da sind Kinder Feuer und Flamme und bei anderen weniger? Oder lässt sich das gar nicht so sagen? Was ist denn da so deine Erfahrung?
Muss ich kurz überlegen. Also es gibt Museen, wo sie Feuer und Flamme sind, sind natürlich Exponate, also wenn Exponate drin sind, die Kinderthemen berühren. Also ich denke da jetzt zum Beispiel Krippe, da waren wir total gerne im Verkehrsmuseum, weil das halt so Themen sind, oh, es bewegt sich was, ich kenne das jetzt schon, keine Ahnung, man ist ja dann oft so raus, man geht vielleicht in die U-Bahn, das kennen zumindest die Münchner Kinder oder städtischen Kinder, oder ein Fahrrad ist sehr bekannt, also so alles, was sich auf Rädern bewegt und so ein bisschen der Switch war dann da drin auch, früher, wie haben die sich damit fortbewegt, da war halt dann die Kutsche oder ganz anders aussehende Fahrräder. Also da war so dieses, die haben schon einen Bezug zu ihrer Lebenswelt und dann sind die nochmal schneller begeisterter, wie jetzt von, keine Ahnung, bisschen schwieriger ist vielleicht dann doch mit Krippenkindern eine alte Pinakothek oder so. Da gibt es aber auch Werke mit Tieren drauf zum Beispiel, die sie dann beeindrucken. Also da muss man halt ein bisschen gezielter gucken, wobei man halt dann in einem Verkehrsmuseum oder in einem deutschen Museum, da gab es auch zum Beispiel Raketen oder Flugzeuge, da sind sie halt dann schneller dabei. Man muss aber dann, da ist die Herausforderung, dass man ein bisschen enger führt, weil sie halt sehr schnell vieles um sich haben, beeindruckt sind und da ist wieder die Herausforderung, dass man ein bisschen eingrenzt in dem Sinn. Mhm. Aber ja, zu Museen, die weitläufig sind, die große Objekte haben, die sind natürlich zum Staunen. toll.
Ja.
Aber ich stand auch schon, das ist mir auch eindrücklich in Erinnerung geblieben, da war ich mit einem Kindergarten, nicht mit einem, mit Kindergartenkindern in der Alpenpinakothek. Und weil wir gerade von Größe sprechen. Und da sind ja auch so riesige Werke. Und die sind ja viel größer als die Kinder selbst. Und der stand davor und hat das angeguckt. Das ist ein Bild für Götter. Ich konnte nicht mehr wieder das angeguckt. Das ist so voll Erstaunen. Und ja, also das war auch echt, man kann es manchmal gar nicht voraussagen, sowas, was die Kinder berührt in dem Moment.
Ja, das glaube ich nämlich, ne, weil Kinder ja auch sehr unterschiedlich sind. Also gibt's da so Kriterien, wo du sagst, ja, danach könnte man jetzt Museen auswählen oder, ne, manche würden ja sagen, ah, Kinder gehen ins Kindermuseum und woanders nicht hin, ne? Also so wie ich das jetzt rausgehört habe, kann man das gar nicht so richtig sagen, weil natürlich auch Kinder unterschiedliche Dinge begeistern. Ja. Gibt's da trotzdem irgendwie so Tipps, wo du sagst, wie kann ich geeignete Museen raussuchen?
Genau. Also auf jeden Fall gibt es da Tipps. Ich würde auf jeden Fall, also erstmal ist das Wichtigste, dass es gut erreichbar ist, was halt leider immer wieder zu Einschränkungen führt. Ich rede jetzt aber vor allem eben vom Kita-Bereich, weil da ist erstens eine Taktung, Tagesordnung in dem Sinn. Ich meine, irgendwann gibt es halt Mittagessen, irgendwann sind die Kinder müde und deswegen muss man immer schauen, wie es zeitlich halt auch reinpasst. Nichtsdestotrotz ist es kein Hinderungsgrund und da ich in München bin, ist ja alles gut mit U- und S-Bahn erreichbar. Trotzdem schauen wir immer, dass wir jetzt für Krippenkinder oder so nicht länger als eine halbe Stunde unterwegs sind, weil wenn die länger da hingehen und wieder zurückgehen, haben die nicht mehr vom Museumsbesuch. Für ältere Kinder kann man schon mal ein bisschen, Kindergartenkinder so ab bis 40 Minuten, wenn es ein ganz, ganz, ganz tolles Event ist oder man sagt, hey, das ist so eine krass tolle Ausstellung, dann kann man auch mal ein bisschen länger Zeit rechnen. Aber man muss halt dann immer gucken, wie viel man anguckt und wie fit die Kinder sind, welche Kinder und genau. Und klar, darüber hinaus kann man auch mal eine Stunde vielleicht unterwegs, also ab Schulkindalter. Aber man muss halt auch immer gucken, wie oft man das dann macht. Genau. Also Erreichbarkeit auf jeden Fall ein Thema. Und die Einschätzung. Man kann es ja auch mal ausprobieren und danach ist man schlauer, wie die Kinder so drauf sind, wie viel Energie sie hatten. Also viele sagen, ach nee, das mache ich nicht. Und am Ende ist es doch gut. Also ich würde es einfach trotzdem mal ausprobieren, weil die Freude darüber und das, was das Besondere an einem Museum ist, einfach, das bleibt einfach, also für die Kinder. Deswegen würde ich es nicht als Hinderungsgrund sehen. Und sonst würde ich mich daran orientieren. Einfach als Fachkraft beobachtet man ja die Kinder sowieso. Und woran sind sie interessiert? Welche Themen sind gerade im Alltag da? Eben bei Krippenkindern vielleicht auch Fahrzeuge. Das ist ja, womit sie gerade auch kommen, mit S-Bahn oder mit dem Fahrrad ja oft auch. Oder die interessieren sich, ja, ich meine, welches Kind interessiert sich vielleicht nicht für Tiere? Es ist immer ein Thema eigentlich, Tiere, Farben, generell Bewegung. Also da findet man in jedem Museum was. Also auch wenn es kein Technikmuseum ist, auch im Kunstmuseum oder in einem, müsste ich jetzt überlegen. Also wenn man mir jetzt sagt, dann finde ich bestimmt da ein Thema dazu, wo ich irgendwie aufknüpfen kann. Mhm. Und man muss einfach da ein bisschen kreativ sein, ein bisschen Brainstorming machen. Das Museum auch auf jeden Fall besuchen, vorher ohne Kinder, damit man einschätzen kann, wie viel Platz ist da, weil wie gesagt, es gibt auch engere Museen und bei manchen Museen ist es dann besser, wenn man weniger Kinder mitnimmt. Es gibt auch Museen, wo die Exponate sehr weit oben sind, wo dann die Kinder davor stehen und vielleicht nichts sehen. Das ist dann auch doof. Vor allem, wenn sie kleiner sind. Mhm. Und das ist dann vielleicht kein geeignetes Museum für kleine Kinder. Vor allem ist auch immer gut, wenn sie sich mal irgendwo hinsetzen können. Ich meine, ich merke es selbst immer, wenn ich im Museum bin, es ist sehr anstrengend und mein Rücken tut irgendwann weh. Und da auch drauf zu achten, so Ruhebereiche zu finden. Wenn es ein Museum ist, wo super viel los ist, ist es vielleicht auch nicht geeignet. Also manchmal ist im Deutschen Museum sehr viel los und dann muss man auch immer gucken, weiß ich nicht, nehme ich die andere Ausstellung, gehe ich zu einem anderen Exponat, also da auch immer Plan B haben oder Plan C sogar, dass man da einfach gucken kann. Und wichtig ist, vor allem bei jüngeren Kindern zu beachten, dass es vielleicht auch mal duster wird, was bei uns so, ja, Museen sind halt vielleicht manchmal dunkel, aber das kann auch Angst auslösen, bedrängen und dass man da auch das im Hinterkopf hat und vielleicht auch sagt, das ist vielleicht für die Kindergruppe nicht so passend, dass man dann, keine Ahnung, ein helleres Museum wählt, was besser passt. Also genau. Mhm.
Also sich schon auch ein Stück weit vorbereiten, ne? Also ich höre da raus, ist schon wichtig auch zu gucken, wie sieht das Museum ganz genau aus? Gibt es da bestimmte Exponate, die interessant sein könnten? Oder also bist du da Fraktion einfach mal drauf los? Also sozusagen, ich folge den Kindern oder bereitest du dich so vor, dass du sagst, ja, das und das und das könnte sie für sie interessant sein? Also wie gehst du da ran?
Also früher vor der Weiterbildung hätte ich wahrscheinlich gesagt, ach, gucken wir mal. Und ich folge den Kindern und das ist doch toll. Aber jetzt danach ist es für die Lernerfahrung und auch für die Gruppendynamik und die Energie von mir und der Kinder auf jeden Fall viel sinnvoller, davor eben zu gucken, auch Exponate gezielt auszuwählen. Aber nicht unflexibel bleiben, das ist ein bisschen die Herausforderung, dass man jetzt nicht sagt, das kommt Exponat A, dann B, dann C und gibt keinen dazwischen. Aber dass man eine Auswahl an Exponaten hat, eine grobe Führungsrichtung im Museum, wie man laufen möchte auch. Und weil das den Kindern, ich meine, das ist ein neuer Raum, meistens vielleicht auch groß, andere Lichtverhältnisse, dass sie da auch Sicherheit brauchen. Die kann man nicht einfach da reinschmeißen und sagen, ja, jetzt guckt da mal, was euch quält. Und dass sie, weil wir ja sehr schnell auch visuell vielleicht auch überfordert sind, und das kann im Museum auch passieren, wenn vielleicht viele Exponate nebeneinander sind, dass man da auch den Blickrichtung führt. Und das geht eben vor allem über Methoden, die ich mir vorher auch überlege, für die Zielgruppe, für das Exponat. Und also ich grenze einerseits die Zielgruppe ein, ich grenze die Exponate ein, ich suche mir bestimmte Methoden raus und überlege mir, wie ich führen möchte. Mhm. Brauche aber dann im Hinterkopf immer wieder Alternativen oder was ist, wenn Störungen vorkommen. Also zusätzlich noch dazu.
Ja, ja, genau. Ja. Und also zu den Methoden können wir gleich auch nochmal kommen. Ja. Gibt es sowas, wo du sagst, oh, das sind No-Gos, das ist sowas, oh, das sollte man unbedingt vermeiden, irgendwie bestimmte Museen oder, also gibt es da sowas, wo du sagst, oh, da, du hast ja gerade schon so ein bisschen gesagt, ne, wo es irgendwie dunkel ist oder, also gibt es da noch irgendwie Kriterien, wo du sagst, oh nee, das ist echt nichts für Kinder in dem Alter?
Ja, da muss ich immer ein bisschen spezifischer eingehen. Es gibt natürlich Themen, keine Ahnung, zum Beispiel das Archäologische Museum, da geht es viel um Tod. Mhm. Und da muss man auch immer gucken. Also es gibt Themen, die kann man, finde ich, gut begleiten, auch das Thema Tod. Man muss es halt davor gut aufbereiten. Aber es gibt sicher auch Exponate, die sehr abschreckend wirken. Und das muss man davor auch, ja, sehen und wissen, wie die Kinder darauf reagieren könnten, aber vielleicht reagieren sie auch gar nicht darauf. Deswegen würde ich aber so ein Museum nicht an sich meiden. Mhm. Also das ist jetzt kein, finde ich jetzt, Genau. Ja, also es gibt jetzt, ja, wenn ich jetzt gerade überlege, kommt mir gerade ins Sinn, schon auch heftige Bilder, auch in der Pinakothek der Moderne zum Beispiel, wo man dann halt entweder schnell vorbeiführt oder es gibt andere Wege oder man muss sich irgendwie einen anderen Weg überlegen. Also ein bisschen auch auf sein Selbst, auf sein Bauchgefühl vertrauen. Wenn ich jetzt die Bilder sehe und denke, oh mein Gott, das macht mich jetzt schon irgendwie betrübt oder löst was in mir aus, dann würde ich auf jeden Fall sehr vermeiden mit den Kindern. Also es sind so Themen, wo weil du ja drauf eingehen willst, die man auf jeden Fall im Hinterkopf haben muss. Und aber zum Beispiel waren wir auch in der alten Pinakothek und da gibt es natürlich auch viele Werke, die ja Gewaltszenen zu sehen sind. Und ich dachte mir auch so, oh Gott, wenn das jetzt die Kinder sehen. Und dann, aber die haben sich da irgendwie, die haben noch nicht so diesen Blick dafür teilweise, für diesen Kontext von Krieg und Gewalt. Von daher berührt es sie in dem Fall nicht immer so. Und da war ich auch ganz erstaunt, dass die dann einfach das ist halt ein Bild, weitergelaufen sind. Und es wurde ja auch nicht thematisiert. Also wir haben es nicht extra thematisiert. Und ich würde da immer gucken. Und man kennt ja auch eigentlich seine Kinder. Oder wenn man sie nicht kennt, davor mit der pädagogischen Fachkraft zu reden. Worauf man vielleicht achten sollte und wie gesagt dann flexibel bleiben, einen anderen Plan haben. Ja.
Ja, das ist echt, das finde ich immer total schwierig, ne? Weil das einerseits sein kann, dass das für die Kinder gar nicht so überwältigend ist, wie wir es vielleicht annehmen, manche Themen. Und gleichzeitig kann es ja auch Kinder geben, also sensible Kinder, die das überwältigen kann. Und dann sind es ja häufig auch Themen, die so in der Erwachsenenwelt tabuisiert sind gegenüber Kindern, die sie gerade gerne besprechen wollen. Ne? Also sowas wie Tod, Krieg, Waffen, Gewalt, vielleicht auch sexuelle Themen. Ne? Also so, ne? Also mit, keine Ahnung, viel Haut oder was auch immer. Und das ist echt ein Balanceakt, ne, glaube ich. Also zwischen tabuisieren und dann vielleicht auch gar nicht da so ein großes Ding draus machen, was wir Erwachsene daraus machen würden. Und ich stelle mir dann auch so vor, ne, wenn das so Riesenbilder sind oder so, ich glaube, Kinder, die wahrscheinlich kriegen die das sogar auch manchmal gar nicht sortiert, was da eigentlich dargestellt ist oder so, ne? Und dass ein rein sensorisch-visueller Eindruck ist, aber gar nicht dieser Zusammenhang erfasst werden kann. Also ja, das stelle ich mir auch schon sehr spannend vor. Und gleichzeitig denke ich wirklich auch an diese Kinder, die so ein ganz, die in ihrer Wahrnehmung sehr sensibel sind, die ja allein ein Museumsbesuch kann ja schon eine Überforderung für die darstellen. Ne? Also und dann diese wahnsinnig vielen Eindrücke, dieses Gewusel, diese überwältigend großen Bilder oder was auch immer, oder wenn wir auch woanders sind, Dinge, die dann unglaublich schnell überwältigen können. Ne? Also ich finde, das ist eine große Herausforderung als pädagogische Fachkraft, da eine Balance zu finden, glaube ich. Ne?
Ja. Auf jeden Fall. Und da ist es auf jeden Fall wichtig, dass man so diese Fähigkeit auch hat, das wahrzunehmen bei den Kindern. So sie immer im Blick zu haben, auch nicht nur, aber auch immer hinzugucken, hey, wenn ich jetzt sehe, der eine hat irgendwie Angst dafür, der Augen, soll ich vielleicht darauf reagieren? Ja. Vielleicht nicht, muss jetzt nicht ich sein, vielleicht gibt es ja dann eben die pädagogische Fachkraft, die ich dann mit einbeziehen kann, sagen kann, hey, kannst du mal auf den eingehen, vielleicht braucht er eine Pause, vielleicht will er sprechen oder so. Also, dass man da auch immer auf jeden Fall guckt, und nicht so sein Ding durchzieht und denkt, jetzt habe ich es toll gemacht, aber das eine Kind hat irgendwie Themen mitgenommen, die jetzt nicht besprochen werden können. Und deswegen ist es auch immer wichtig, sie einzuladen, natürlich.
Ja, und ja, unbedingt, ne? Also da eben nicht durchzuziehen und zu sagen, yeah, jetzt haben wir einen Museumsbesuch, sondern sondern wirklich das als Lernmoment begreifen, mit dem die Kinder halt nicht alleine bleiben, sondern das gut begleitet wird.
Und wahrscheinlich das ja in der Vorbereitung auch schon gleich mitzudenken, ne? Also als Fachkraft, also ich glaube, es ist was anderes, wenn du als Museumspädagogin dazukommst zu einer bestehenden Gruppe, aber gerade als Fachkraft weiß ich ja auch im besten Fall eben, ne? Also welche Kinder habe ich, bei welchen habe ich besonders im Blick. Und tatsächlich auch, was du vorhin schon meintest, dieses einmal durchgehen eben auch mit dem, also mit dem Blick, was macht es mit meinen Kindern? Mhm. Und wo sind eben Rückzugsmöglichkeiten? Wo können wir uns mal hinsetzen und mal eine Pause machen? Und ja.
Genau, ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man die Kinder kennt und vielleicht noch 2, 3 Pädagogen dabei hat, die auch die Kinder sehr gut kennen und auch sie eine gute Beziehung haben auch zu den Kindern.
Ja. Was für, also wenn du, sagen wir mal so, du bist da durchgegangen und du hast dir jetzt auch so 2, 3 Exponate ausgesucht, die, wo du sagst, oh, das könnte die wirklich interessieren. Was gibt's denn da so für Methoden, wie man die Kinder da jetzt hinleitet und auch wie man sie vielleicht dann anregt, damit so ein bisschen sich zu befassen? Magst du uns da mal einmal mitnehmen, wie du das machen würdest?
Gerne. Genau, also bei der Methodenauswahl, also die Methode ist auf jeden Fall dafür da, dass sie eine Brücke baut. Also ich bin ja die Vermittlungsperson, dann habe ich meine Zielgruppe und dann das Objekt, das Dreieck. Und in der Mitte steht so die Methode, die alles miteinander verbindet. Und genau, deswegen spielt die schon eine große Rolle und ich mag sie so gern, die Methode, weil es so viele gibt einfach, weil man sie so flexibel einsetzen kann, weil sie einfach so viele kreative Möglichkeiten bietet. Genau, das ist so viel zur Methode. Und das Ziel davon, von diesem Museumsbesuch, ist ja einfach, dass die Kinder eben einen Zugang finden zu diesem Objekt, dass sie eben verstehen, so ja, ich schaue das jetzt an, aber irgendwie habe ich noch keinen Bezug dazu und ja, schön und gut, irgendwie gefällt es mir zwar, aber vielleicht Ziel ist eben so auch von mir als Vermittler, ich bin erstmal im Monolog und Ziel ist so im Dialog zu kommen, also zwischen mir, der Zielgruppe und dem Objekt und dazu nutze ich eben die Methode und vielleicht noch zu unterscheiden, einerseits wähle ich die Methode eben nach Zielgruppe aus. Zum Beispiel bei jüngeren Kindern schaue ich dann, ja, was spricht die besonders an, welche Methode. Jüngere Kinder, die mögen immer gerne oder noch lieber, würde ich sagen, die Bewegungsmethoden. Da einerseits können die noch nicht so lange stillsitzen, wollen sich bewegen. Andererseits fällt es ihnen dann halt auch leichter, ja, zu verstehen, Fokus auf etwas zu richten. Genau. Und da fällt mir eine Methode vom Verkehrsmuseum ein, da waren wir mit den Krippenkindern auch und da gibt es so einen langen Zug und erstmal geht man zum Beispiel auf die Geräusche des Zugs ein und fragt, ja, wie hört sich denn das jetzt an? Und dann hat man das Geräusch dabei und dann, das kennen Sie auch aus der Krippe, man bildet einen Zug hintereinander und kann den ganzen Zug sozusagen entlanglaufen und hat dann eben 2 Methoden, also einmal das Geräusch und einmal die Bewegung drin. Genau, oder ich war mit Kindergartenkindern auch im Deutschen Museum und da waren so große Planeten an der Wand, die waren beleuchtet und da gibt es dann auch, also ich habe vorher so Karten ausgedruckt, die einen Ausschnitt des Planeten gezeigt haben, war natürlich vorher auch dort, habe Fotos gemacht. Und die sollten sie dann zuordnen. Jeweils ein Kind hat sich dann dahingestellt, also war auch wieder visuell wahrnehmen, zuordnen und mit Bewegung dann auch einordnen, hinstellen. Also es war beides dabei. Und dadurch fällt es den Kindern und mir natürlich auch leichter, da einerseits den Fokus auf die Planeten zu lenken und da dann auch, wenn der Fokus da ist, etwas über die Planeten zu erzählen, weil dann sind sie schon mal da, sie stehen da und dann kann man auch zum Beispiel die Entfernung gut einschätzen zwischen den Planeten. Kann man dann auch im Kindergarten gerne nachbereiten, ist auch immer ganz toll. Also so, ja, einerseits das Visuelle und sensorische verbinden Und was habe ich noch als Beispiel? Ach ja, was auch immer ganz gut ankommt, sind Stoffe, Stoffliches zum Anfassen. Das darf man auch teilweise mit ins Museum nehmen. Was nicht geht, sind Pelze, weil anscheinend gibt es da irgendwelche kleinen Viecher, die sich auf die Bilder übertragen können und die dann beschädigen können. Also immer davor vielleicht auch fragen, hey, kann ich das mitnehmen oder das? Und dann haben die auch was, ja, was Greifbares sozusagen. Wenn sie jetzt zum Beispiel vor einem Bild stehen und da ist eine Frau mit einem Kleid drauf und die hat Seide an. Und dann dürfen die Seide oder die Baumwolle oder je nachdem, was es ist, auch gerne anfassen. Das lieben die auch, um da einfach einen Vergleich zu haben oder das sinnlich zu erfahren. Es gibt aber auch Museen, die haben vielleicht auch schon so etwas dort, wo Kinder etwas anfassen können. Gibt es auch oft. Ist natürlich umso toller, muss man es nicht mitnehmen. Aber was vielleicht eben auch viele vergessen, man darf auch was mitnehmen ins Museum. Man muss es halt vorher auch anmelden. Dann gibt es vielleicht eine Tasche, die gekennzeichnet wird. Du darfst auch Stifte mitnehmen, nur keine Filzstifte oder so, also die irgendwie bleibende Mäkel oder Schäden hinterlassen können. Aber du darfst Schnüre mitnehmen, Pfeifenputzer, also alles, was irgendwie kein Makel hinterlassen kann. Oder ausgeschnittene Papiere oder sowas. Also und damit kann man dann auch ganz viel für die Kinder vorbereiten, die dann irgendwie nachlegen können, zum Beispiel in einem Bild oder so. Jetzt war ich bei den jüngeren Kindern. Genau, und Beispiele für die älteren Kinder, die sind ja schon sprachlich etwas weiter, können vielleicht auch, sind nicht so gehemmt auch, manchmal was zu erzählen. Und da mag ich es immer gern, wenn man zum Beispiel vor einem Bild steht und fragt, ja, hey, schau mal, was sagt denn der eine zu dem anderen da gerade? Und was könnte der denn jetzt gerade wollen? Was erzählt er dem? Flüstert er etwas? Spricht er gerade laut? Oder bei einem Werk, wo, keine Ahnung, Natur und so, ha, seid mal ganz leise, was hört man denn auf dem Bild gerade? Also da auch, weil die haben schon mehr Vorstellungsvermögen, also können sich da mehr reindenken. Und die erfinden dann sozusagen ihre eigene Geschichte, haben einen eigenen Bezug zu dem Werk oder zu dem Bild. Und das mag ich immer total gern. Ach so, jetzt machen wir doch noch einen Switch, aber es ist für beide ganz toll. Sowohl für Jüngere als auch für Ältere. Und auch für Erwachsene. eine Bewegungsnachstellung. Also oft sind ja Menschen zu sehen, die sich bewegen auf dem Bild. Das heißt, man schaut das genau an und stellt sich so hin, wie man das gerade sieht. Und das ist teilweise herausfordernd auch, als Mann, das sind auch komische Bewegungen. Aber es ist, also auch eine Herausforderung ist natürlich immer gut im Museum oder generell in einer Lernerfahrung. Muss ich kurz nachdenken über ein Museum, weil ich habe jetzt viel über Kunst geredet. Zum Beispiel nochmal, Deutsches Museum, Raketen. Das sind verschieden große Raketen. Und um da jetzt nicht einfach zu gucken, die sind verschieden groß, ja, okay, Bezug zu nehmen, welche ist denn die größte? Wie würdest du die anordnen? Was glaubst du, also so mit Fragen auch zu führen, was glaubst du, warum sind die alle weiß, um so ein bisschen ins Denken zu kommen und dann wieder aufs Material oder den Inhalt zu sprechen zu kommen.
Mhm. Ja, genau. Hast du so eine, gibt es eine Lieblingsmethode? Irgendwas, was du total gerne machst?
Vielleicht auch nicht Lieblingsmethode, aber eine Methode, die mir nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist. Und zwar, wenn man zum Beispiel so Werke vor sich hat, das war ein Werk von Picasso, also moderne Werke, und das immer, wie soll ich da irgendwie einen Bezug mit den Kindern herstellen? Oder auch mit älteren Kindern, die sagen, ja, schön und gut, kann ich auch. Und da war eine Methode, da standen sich die zwei Gruppen dann, man hat sie in zwei Gruppen eingeteilt, gegenüber. Und die eine Gruppe sollte der anderen Gruppe dieses Werk verkaufen. Also die sollten, waren sie natürlich erstmal herausgefordert, so ja, toll, ich finde dieses Werk irgendwie nicht so toll und jetzt soll ich es verkaufen. Und das heißt, die mussten dann erstmal finden, was das Besondere an diesem Werk ist. Und dann kam so langsam raus, aha, da gibt es viele, ja, ob es die Linienführung ist oder auch der Ausdruck dieser Frau, der ist ja eigentlich total spannend und besonders. Und vielleicht haben sie sich sogar noch eine Geschichte dazu ausgedacht oder irgendwie einen Bezug zu sich, zu, keine Ahnung, zu ihrer Heimat oder zu ihrer Biografie hergestellt. Und dann wird das Werk auf einmal mit ganz anderen Augen betrachtet. Und das ist eigentlich auch Ziel, dass man eben immer herausfindet oder dieses Ziel erschafft, so, ah, das Werk hat ja doch irgendwie was mit mir zu tun. Also im ersten Blick habe ich es nicht erkannt, aber es muss nur was Kleines sein, auch wenn es jetzt bei den Kindern ist, ah, da gibt es ein Tier, das finde ich total spannend. Mhm. Oder wenn man jetzt ein altes Kutsche oder Fahrrad betrachtet, wo man erstmal denkt, ja und? Mein Fahrrad ist viel cooler. aber dann so diesen Übergang zu finden von, ja, aber dein Fahrrad konnte nur entstehen, weil das erstmal so aussah. Und dann vielleicht noch ein Technikbezug über die Wirkung von Rädern. Also man kann da, wie gesagt, sehr kreativ werden. Und wenn man das dann schafft, dass das Kind irgendwie einen Haarmoment hat, und ja, dann würde ich sagen, es ist schon sehr toll.
Ja. Also es hat ja auch viel damit zu tun, wie ich Fragen stelle. Ja. Also wie ich sozusagen anrege. Und das gar nicht so leicht ist und gleichzeitig ziemlich wichtig, welche Fragen ich eigentlich stelle, um so ein Nachdenken anzuregen. Gibt es da so Impulse, wie ich Fragen stellen kann? Also kann man das irgendwie so sortieren in verschiedene Fragen, die man stellen kann? Oder genau, hast du da ein paar Tipps?
Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall sollte die Frage auf das Alter und der Kinder ausgerichtet sein, weil jede Zielgruppe hat ihre eigene Sprache sozusagen. Erstmal das. Und ich muss mir bewusst sein, was ich mit der Frage erreichen möchte. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine sehr breite, erforschende Frage stelle, würde ich sie eher natürlich offen stellen und fragen, ja, wie könnte es denn dazu gekommen sein, dass der, keine Ahnung, die Idee hatte, dass der hingefallen ist, je nachdem, was man gerade betrachtet. Oder wie kommt es, dass die Sonne nicht zu heiß für uns ist? Also so eine Erforschende, dass sie selbst ins Nachdenken kommen. Das wäre jetzt eine offene Frage dazu. Oder wenn man auf etwas ganz Bestimmtes im Bild hinaus will, also so ein großes Bild, so ein Wimmelbild. Und man will aber eigentlich nur, dass die Kinder diesen Löwen da entdecken. Und dann kann man einfach fragen, ja, habt ihr schon dieses eine Tier entdeckt? So ein, das ist da, hat sich da versteckt. Dann suchen die nicht nach einer Pflanze oder betrachten nicht mehr die Menschen, sondern suchen gezielt nach einem Tier natürlich. Also dass man da die Wahrnehmung darauf lenkt. Oder ja gut, diese breite und erforschende Frage ist ähnlich zur kreativen Frage, wo man auch fragt, ja, wie könnte es denn sein, wo könnte das Flugzeug denn hinfliegen, wobei die kreative Frage, finde ich, noch ein bisschen fantasiereicher ist. Also da kann man sich dann mehr ausdenken. Oder was könnte der eben sagen? Eine eigene Geschichte erspinnen, ist eher so diese kreative Frage. Und es gibt aber auch emotionale Fragen, die man stellen kann, weil oft vermitteln ja, ja Werke oder Exponate, die man betrachtet, da kommt ein Gefühl hoch oder man sieht sogar Gefühle darauf. Und man kann fragen, ja, welche Gefühle kommen hoch, wenn ihr da so das Gesicht betrachtet von diesem Mann oder wie fühlt ihr euch gerade? Und dann gibt es noch die Ja-Nein-Fragen und geschlossenen Fragen. Die würde man eher fragen, wenn man so eine grobe Einschätzung haben möchte. Zum Beispiel, wenn man jetzt im Verkehrsmuseum ist, ja, seid ihr schon mal mit dem Zug gefahren? und dann Hände hoch. Weil wenn alle Ja rufen, kann man es auch nicht einschätzen. Außer es sind sehr wenige, dann klappt es natürlich besser. Genau. Oder wenn man auf die Stimmung eingehen möchte, habt ihr noch Energie, wollt ihr weitergehen? Also das sind dann Ja-Nein-Fragen und die am besten entweder mit einem Handzeichen oder mit einer Positionierung. Hey, die einen gehen dahin, die anderen gehen dahin, damit man das einfach besser einschätzen kann. Mhm. Also über Fragen führen auf jeden Fall ist unabdingbar.
Ja. Ja. Ja, das finde ich wirklich interessant, weil ich davor schon so ein Bild hatte von, naja, man geht da halt rein und dann folgt man halt einfach den Kindern und guckt mal, wo sie stehen bleiben, so ungefähr. Na, und ich glaube, weil das ja auch überwältigend sein kann, so ein Museum, braucht es das schon sehr, ne, dass ich so leite und dahin führe und den Fokus lenke und ja. Ne, so. Also das habe ich jetzt auf jeden Fall schon gelernt. und genau, also du meintest gerade auch so dieses, wie viel Energie habt ihr noch? Habt ihr noch Energie? Ja. Das ist natürlich auch, glaube ich, so eine Sache, ne, wenn Kinder dann nicht mehr Energie haben, dass sie dann vielleicht beginnen auch zu stören oder ne, vielleicht laut zu werden oder reinzurufen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es auch Störungen geben kann, die das alles ein bisschen herausfordernder machen. Was könnten das denn so für Störungen sein, die du so miterlebt hast und wie kann ich damit umgehen?
Mhm. Ja, also wie du sagst, gerade eben, wenn sie irgendwie keine Energie mehr haben, ist vielleicht sogar, natürlich finden es manche vielleicht langweilig. Nicht jeder wird staunen und da sitzen. Und dazu kommt ja noch diese Überwältigung mit, oh, alles ist spannend und neu und ich bin hippelig und keine Ahnung was. Da ist, wie ich auch schon gesagt habe, eine gute Vorbereitung auf jeden Fall. Wo will man hinlaufen? Wo gibt es Plätze? Also was auf jeden Fall als erste Intervention hilft, wenn Kinder hippelig werden, ist hinsetzen lassen. Weil dann können die schon nicht mehr so viel rumzappeln. So, das erdet einfach. Oder was natürlich auch sehr hilfreich ist, einerseits beim Führen dann, dass sie sich an die Hand nehmen auch. Oder bei sehr kleinen, dass die Bezugsperson oder die andere pädagogische Erzieherin das Kind eben auch an die Hand nimmt, einfach um es auch wieder ein bisschen zu erden, runterzubringen. Es gibt aber sicher auch Störungen, wenn die währenddessen irgendwie reinquatschen, keine Ahnung, dass sie die eine was anderes und will der das gerade erzählen, dass man dann entweder als Vermittlerin direkt darauf eingeht. Man kann auch sagen, hey, was habt ihr denn da entdeckt? Und da wirklich offen bleibt, weil Störungen haben einfach Vorrang. Also kannst die nicht übergehen, dann wird es entweder schlimmer, was meistens der Fall ist. Und sie wollen ja irgendwie auch was ausdrücken in dem Moment. Es ist ja gerade irgendwas. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, auch darauf einzugehen einfach. Und man muss dann natürlich entscheiden, kann man die dann wieder, ist man so flexibel, dass man, wenn die jetzt was sehen, dass man dann flexibel und vielleicht auch mit einer Methode, die man gerade hat, darauf eingehen kann. Oder ist es einem wichtig, weil man sieht, hey, die anderen sind einfach gerade so interessiert an diesem Werk. Es gibt aber nur zwei Personen, die sich gerade irgendwie nicht fokussieren können. Dann hilft es entweder zu fragen, hey, wollt ihr mal kurz woanders hin? Ich meine, ist ja auch legitim, dass sie vielleicht eine Pause brauchen. Mal kurz bewegen. Gut ist natürlich nicht alleine, sondern mit der anderen pädagogischen Fachkraft. Und deswegen ist auch immer gut, wenn auf jeden Fall zwei, drei noch dabei sind, dass man da einfach auf Störungen auch eingehen kann. Und davor auch klar ist, wer welche Rolle hat. Also ich bin die Vermittlerin, ich mache vor allem Vermittlung und führe. Und für Störungen kann ich schon auch drauf eingehen. Vielleicht möchte ich das auch manchmal, kann ich ein Zeichen geben. Oder ich gehe davon aus, wenn ich kein Zeichen gebe, dass du darauf eingehst und das dann mit denen irgendwie, ja, besprichst, regelst, sonstiges.
Ja,
Genau. Ja. Vielleicht noch zur Prophylaxe von Störungen auch im Führungsstil. Es kommt ja dann doch manchmal vor, dass die Kinder in dem Sinn, oh, ich will da näher hin und keine Ahnung was. Vor allem kleinere können den Abstand nicht so einschätzen. Dass es dann auch hilft, wenn man am Boden zum Beispiel einfach ein Seil oder um dieses Exponat ein Seil legt, dass die das einfach visuell schon wahrnehmen und dann nicht die ganze Zeit, oh, wie nah darf ich jetzt hin? Und dann sind die selbst so gestresst und dann legt man da schon den Rahmen einfach. Oder es gibt, man, wie gesagt, zum Setzen, dann wissen die, ach, ich kann hier sitzen, bin hier sicher und es passt.
Ja. Ja, das stelle ich mir auch schön vor, ne? So davor, ja. Vor einem Bild oder was, so eine Art Kreis zu legen und dann können sie da in dem Rahmen bleiben und können sich daran auch orientieren, sozusagen, ne?
Und bereitet man denn so einen Museumsbesuch mit den Kindern vor? Also ich hatte jetzt eher so inhaltlich gedacht, also geht man schon mal auf bestimmte Sachen ein, aber vielleicht tatsächlich auch so diese. Also wenn ich weiß, ich gehe irgendwo hin, wo wir sehr darauf achten müssen, dass wir vielleicht nicht zu nahe kommen, also auch das zum Beispiel mit so einem Seil oder was darf ich anfassen, was darf ich nicht anfassen?
Ja, also ich würde auch auf jeden Fall mit den Kindern davor darüber sprechen, wie man sich im Museum oder speziell in diesem Museum verhalten sollte. Wie gesagt, es gibt ja Museen, die sehr weitläufig sind, aber auch da, dass sie wissen, hey, ich renne jetzt nicht zum nächstbesten Exponat, weil mich das gerade interessiert, sondern davor klar vermitteln, ich mag es immer gerne, wenn ich sage, ich gehe voraus. Es gibt aber auch Methoden, wo man sagen kann, die eine hat eine nette erzählt, da gibt es so Punkte, die kann man vorher schon, man muss natürlich vorbereiten, auf den Boden legen und die gehen dann so von Punkt zu Punkt. Man muss es halt einschätzen können, wie sind die Kinder drauf, gibt es Kinder, die können das halt einfach noch nicht so. Die brauchen diese Führung, diese festere, engere Führung. Und das muss man vorher einschätzen können und mit ihnen auch besprechen, wie das ablaufen wird, damit sie die Sicherheit bekommen. Vielleicht auch, dass man sagt, hey, ihr könnt jetzt, also ihr müsst nicht flüstern, ihr könnt normal sprechen, aber halt auch nicht schreien, weil so Räume laden halt auch hin zum Schreien, kann ich auch verstehen. Mhm. Vielleicht gibt man ihnen eben auch manchmal die Möglichkeit, wie gesagt, in so einem Verkehrsmuseum, vielleicht auch in einem, wenn ich jetzt, wo Flugzeuge drinstehen, wo einfach viel Raum ist, wo es auch keinen stört, wenn man mal ein bisschen lauter ist, dass man das dann mit einbaut, dass sie mal irgendwie das rauslassen können, durch Geräusche, aber auch wieder hier gezielt. Mhm. Und nicht irgendwie wahllos, also dass es vielleicht auch zum Exponat oder zur Ausstellung passt, dass man das mit einbezieht. Ach, und vielleicht noch, was hilfreich ist, wenn sie wirklich alle oder viele in den Fokus verlieren, weil es einfach so anstrengend ist, gerade geht es uns Erwachsenen ja auch so und dann schweifen wir ab und denken so, ach ja. Und das hat die eine Dozentin immer ganz nett gemacht, die hatte so eine kleine Büchse dabei. Ich dachte, boah, schaut mal, was ich da drin habe. Und dann war so, oh mein Gott, was ist da drin? Und dann also hatte sie, weil ich weiß nicht, ob es Gemälde waren oder auch so Wandmalereien, die mit Gold, mit Blattgold eben ausgelegt oder behandelt waren. Und die hatte drin eben ein Blattgold. Und dann hat sie jeden so ein Stück Blattgold auf die Hand und dann musste man die Augen zumachen, also davor, und spüren, ob man das merkt. Also dann richtet man den Fokus eben wieder nach innen, erdet sich auch hier, hat was Greifbares, auch hilfreich, ist einfach ja was zum Anfassen zu haben wieder.
Mhm. Genau. Ja. Ich frage mich gerade, kann man auch sowas machen wie. Dass man den Kindern irgendwie kleine Schnipsel gibt, wo Bilder abgebildet sind und dann gehen die suchen zum Beispiel? Oder ist das zu riskant, dass man sozusagen die Gruppe, also, ne, das kommt wahrscheinlich auch aufs Museum an, aber das ist natürlich auch wieder so ein Balanceakt von, hey, ich will euch was zutrauen, ihr geht das suchen und gleichzeitig muss ich ja gucken, dass auf jeden Fall alles sicher bleibt, so, ne?
Ja.
Ich weiß nicht, wie schätzt du das ein?
Also ich denke, wenn es nicht zu weitläufig ist, also wenn das Bild nicht im dritten Raum ist und sie durchs Museum rennen, dann geht das ganz gut und das ist auch eine Art von Methode. Also Du hast jetzt ein Bild erwähnt, was aber vielleicht im kleinen Rahmen auch erstmal hilft wäre, auf ein Bild und die bekommen, also das ist ein großes Bild und die bekommen dann kleine Ausschnitte, was in dem Bild vorhanden ist, jedes Kind. Und dass es das dann suchen muss, also erstmal darauf. Aber ich denke, wenn es jetzt nicht ein, keine Ahnung, großes Museum ist, wo es jetzt lange, lange Wege laufen müssten, sondern vielleicht auch nur in den nächsten Raum und dann dieses Bild suchen müssen, dann kann ich mir das schon auch gut vorstellen. Die Frage ist halt immer, hat ein Kind dieses Werk in der Hand oder zeigt man es und dann laufen sie los? Dann ist halt, ja, man muss immer abschätzen, die Gefahr, dass sie halt ja, rennen, aber manchmal ist ja auch okay, dass sie rennen.
Ja.
Das ist jetzt immer nach Museum, je nach Museum.
Ja.
Ja.
Sehr spannend.
Ich glaub, das ist für uns Erwachsene ja auch gut, zu wissen, worauf der Fokus gelenkt wird. Wenn du das jetzt so erzählst, ich weiß, ich war mal mit einer Gruppe, müssen so um die 10 Kinder gewesen sein, auf dem Museumsschiff. Und da war ein total netter Mann, der uns so eingewiesen hat und der meinte halt, und für euch besonders spannend ist diese blaue Linie und ihr müsst der blauen Linie folgen und dann findet ihr alles Spannende. Und die Kinder haben halt gehört, ah, die blaue Linie und sind quasi die ganze Zeit noch hinter dieser blauen Linie hinterhergerannt. Und also so bei 2, 3 Sachen kriegten wir sie wieder motiviert, auch da mal hinzugucken, aber vom Prinzip her war die blaue Linie war das Highlight und alles, was da auf diesem Museumsschiff eigentlich noch so hätte Spannendes sein können, das war dann weg. Die Kinder fanden es toll, wir waren erstmal so ein bisschen enttäuscht und hinterher haben auch gesagt, war ein schöner Ausflug für die Kinder. Genau, ja, aber das auch im Blick zu haben, dass da spontan auch einfach was ganz anderes passieren kann, wahrscheinlich als das, was ich geplant habe.
Aber cool, dass du das sagst. Da kann ich ein bisschen Bezug nehmen, wie man es auch anders machen kann, würde ich sagen. Wir haben nämlich im Rahmen, weil ich ja als Kunstpädagogin in der Kita tätig bin und da haben wir jährlich auch so Ausstellungen und wir hatten so ein Kinderkunstmuseum aufgebaut in der Turnhalle mit verschiedenen Werken auch von den Kindern und haben eben eine rote Linie durchgeführt, also der rote Faden sozusagen, weil es ging um Textil. Und das hat ihnen auch geholfen, aber die sind dann, also ja, die Herausforderung ist, sie dann zu stoppen. Also es ist nicht wie ein Punkt, wo dann so, bis hierhin und nicht weiter. Und das stimmt. Aber es geht ganz gut, wenn man dann sagt, also das war übersichtlich, du hast gesehen, wann das nächste Werk da war. Und dann vielleicht trotzdem noch so sagen, hier setzen wir uns erstmal hin. Also das Hinsetzen hilft auf jeden Fall, weil du kannst ja dann, wenn du sitzt, nicht mehr in Bewegung gehen. Also kannst du schon, aber es ist nicht so leicht, dann dem Faden erstmal folgen. Also einfach gezielte Stopps auch einzubauen.
Ja.
Auf jeden Fall. Oder auch räumlich zu zeigen, hier bleibe ich stehen oder einen Punkt einzubauen. Ja.
Ja. Wir haben jetzt auch von Vorbereitung viel gesprochen. Wie ist es denn mit Nachbereitung? Also da bestimmte Kriterien oder irgendwas, was dir besonders wichtig ist, was wie du einen Museumsbesuch mit Kindern nachbereitest?
Ja, also ich finde es wichtig, es nachzubereiten auf jeden Fall. Gerne auch, also auf jeden Fall kurz danach, also erstmal im Museum gerne auch noch, aber nur kurz, weil die sind schon sehr überladen vom Inhalt und vielleicht auch von verschiedenen Methoden und was sie gesehen haben, dass man da einfach nochmal kurz und grob vielleicht auch ein paar Fragen stellt, was auch hier vielleicht nicht zu breiten, hey, hat es euch gefallen? Ja, okay, gut. Sondern welches Exponat ist euch im Gedächtnis geblieben? Welche Farbe habt ihr gerade im Kopf? Also so wirklich gezieltere Fragen zu stellen, weil dann kann man es auch besser einschätzen. Und dann vielleicht erstmal auch sacken lassen. Meistens ist es dann, ja, die Kindergartenkinder haben im Nachmittag vielleicht dann schon wieder Energie, dass man darauf eingehen kann. Aber dann auch gerne, keine Ahnung, in der Woche noch drauf eingehen, dass man mit denen sich zusammensetzt. Man hat vielleicht auch Fotos gemacht, vielleicht auch von den einzelnen Werken. Man kann die sich nochmal in der Gruppe, die dabei war, anschauen, einfach gucken, einerseits, was sie sich einfach mitgenommen haben, auch wenn es vielleicht gar nicht um den Inhalt geht, was auch spannend ist, wenn sie irgendwie eine Emotion oder eine Geschichte mitgenommen haben. Und dann kann man entweder, man lässt es ja gestalterisch aufbereiten, dass man entweder das Thema nochmal weiter befasst, wenn es jetzt zum Beispiel um Planeten geht, dass man auf das Thema nochmal eingeht und das gestalterisch umsetzt. Oder man möchte, dass sie, was auch interessant ist, ein eigenes Museum bauen zum Beispiel, also wenn es generell ums Thema Museum geht, ihre eigenen Werke vielleicht in kleinem Format dann ausrichten, vielleicht auch so ein bisschen um eine Gestaltung geht eines Museums oder dass sie selbst den Museumsbesuch, was vielleicht auch zum nochmal reflektieren, so den Weg ein bisschen nachzeichnen, vielleicht kann man die Werke und so nochmal ausdrucken, um das nachzubearbeiten, damit es einfach ja, im Gedächtnis bleibt und vielleicht kommt ja noch was Neues auch hoch. Oder ganz neue Themen, die sie vertiefen möchten. Wenn ich jetzt im Verkehrsmuseum war und die haben dann ein Fahrrad gesehen und finden das jetzt mega spannend, dieses Thema, dass man da dann einfach ein neues Thema hat und darauf eingehen kann und dazu arbeiten möchte. Mhm.
Dann ein Projekt draus zu machen, genau. Oder sowas. Ja. Also das glaube ich auch, dass das sehr anregend sein kann, um so Folgeprojekte entstehen zu lassen. So, ne? Ja. Ja, Lisa, vielen Dank, dass du uns da so mitgenommen hast. Wenn du jetzt zum Abschluss den Hörenden einfach ein paar Tipps mitgeben müsstest, so was, wenn ihr jetzt morgen mit euren Kindern, also morgen ist wahrscheinlich ein bisschen kurzfristig, aber wenn ihr demnächst in einen Museumsbesuch machen wollt mit den Kindern, an was muss ich denn denken? Also was ist das, was du den Hörenden mitgeben magst?
Also das Wichtigste für mich ist, und das habe ich mir auch öfter irgendwie überlegt, ja, worum geht es jetzt eigentlich, ist einerseits, dass sie einfach ein Lernerlebnis haben. Es geht nicht darum, dass sie jetzt den kompletten, keine Ahnung, das komplette Inhalt von dem Exponat verstehen und wiedergeben können, sondern dass sie einfach etwas, also dass sie gemerkt haben, dieses Objekt hat etwas mit mir zu tun. Ich habe einen Bezug zu den Objekten gefunden. Ich habe vielleicht eine Geschichte mitgenommen. Ich interessiere mich jetzt vertieft dafür das Thema. Und dass es einfach darum geht, ja, offen zu bleiben. Und einerseits auch man selbst, glaube ich, erstmal offen zu sein für dieses Museum. Und dann mit den Kindern auch zu entdecken und zwar zu führen, aber trotzdem dieses einerseits führen und diese andererseits diese Offenheit beizubehalten, um einfach diesen offenen Lernort zusammen zu gestalten und eine gemeinsame Erfahrung daraus zu ziehen.
Ja.
Das ist auf jeden Fall sehr wichtig und ausschlaggebend für einen erfolgreichen Lernerfolg oder Museumsbesuch, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, das ist wichtig, ne, dass wir da nicht hingehen mit dem Gedanken von, ich muss jetzt hier Bildung machen, deshalb müssen die Kinder die 4 Bilder heute gesehen haben, damit sie die kennen oder sowas, sondern da geht es ja um viel mehr. Es geht um das Erleben, es geht um sensorisches Erleben, es geht um ein emotionales Erleben, es geht, und da dockt ja, ne, also Bildung heißt ja auch immer da anzudocken, wo man gerade mit seinem Lerninteresse steht. Das kann ja auch bei jedem was anderes sein. So, ne?
Genau.
Also ich glaube, das ist wirklich, wirklich wichtig, da auch den Prozess im Blick zu haben und nicht das Ergebnis von diese Bilder haben die Kinder jetzt gesehen oder sowas.
Ja. Und dann alles spannend und lehrreich.
Genau, und dass wir selbst forschend bleiben, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Lisa, vielen Dank, dass du uns da in die Welt der Museen mitgenommen hast und ich bin jetzt ganz neugierig und fasziniert davon. Vielen Dank, dass du da warst.
Darf ich kurz noch einen Hinweis geben?
Aber gerne.
Also einerseits würde ich, vor allem wenn ihr in München seid, aufs MBZ verweisen, wo ich meine Weiterbildung gemacht habe. Die haben auch tolle Führungen, vielleicht so für den Einstieg, damit man mal sieht, wie kann so eine Führung eben aussehen. Und Eine Seite, die heißt Exponat mit X und Ponat. Mhm. Und da kann man einerseits Methoden auswählen und danach werden Exponate ausgewählt oder man sucht Exponate aus oder die Zielgruppe und danach werden Methoden ausgewählt. Und das ist so ein Fundus an Methoden und Impulsen darin. Da war ich selbst oder bin immer noch geflasht und ziehe da meine Ressourcen daraus auf jeden Fall.
Super, ja.
Und falls ihr, weil ich ja bei der Pedico-Akademie auch Seminare gebe, bald ist da auch ein Seminar zum Museum als lebendigen Lernort mit Kindern erleben. Und ja, würde ich mich freuen, genau, wenn da ja, Teilnehmer erscheinen, weil ich dann noch ausführlicher über Methoden rede und ja, man wirklich praxisorientiert verschiedene Methoden ausprobieren kann an Exponaten.
Ja. Ja, wie schön. Das packen wir bestimmt alles in die Shownotes.
Sehr gut, genau.
Als Links vielleicht auch, ja, das sind gute Hinweise. Und ja, wir sagen danke, dass du da warst, Lisa.
Danke.
Und sagen tschüss, alle Hörende. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann. Tschüss.
Wenn du in der heutigen Folge neue Impulse für deinen Arbeitsalltag sammeln konntest, dann lass dir jetzt dein neues Wissen von der Pedico-Akademie bescheinigen. Besuche dafür die Online-Lernwelt der Akademie unter lernwelt.pedico-akademie.de. Nach einer kurzen Lernerfolgskontrolle erhältst du eine Kompetenzbescheinigung für das heutige Thema. Unser Tipp? In der Lernwelt kannst du jederzeit und völlig flexibel noch mehr pädagogische Themen entdecken. Melde dich jetzt an und erhalte Zugriff auf über 50 Videokurse und Lernartikel von erfahrenen ExpertInnen. Wusstest du schon? Dieser Podcast wird in regelmäßigen Abständen auch live aufgezeichnet. Du hast die Möglichkeit, online dabei zu sein, die ExpertInnen persönlich kennenzulernen und dich direkt am Austausch zu beteiligen. Die Termine und Infos findest du auf der Homepage der Pedico-Akademie unter dem Suchbegriff Masterclass. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Mach's gut und bis bald in deiner Lernwelt oder zu einer neuen Folge von Weiterwachsen als Kita-Fachkraft.